Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Medizin steht auf drei Säulen, kann man sagen. Und diese drei Säulen dieses etwas komplizierten Gebäudes setzen sich zusammen aus der Lehre, die Lehrmeinung. Alle Erkenntnisse gehen ja in diese Lehre ein. Die Lehre ist keine Konstante mit Ewigkeitswert, sondern die Lehre verändert sich ständig. Und wieder auf der anderen Seite sehen Sie das Wort Kunst, das Vertreten der Medizin, die ärztliche Handlung. Das ist im wahren Sinne des Wortes eine Kunst. Und diese beiden Säulen, Lehre und Kunst, würden nicht richtig zusammenpassen, wenn nicht das Handwerkszeug dazu kommen würde, also der technische Bereich, die Technik. Und wie wackelig das Gebäude dastehen würde, wenn eine Säule fehlt, das können Sie leicht ermessen. Unter diesem Hintergrund möchte ich Ihnen mein Fach Pharmakologie und Toxikologie präsentieren. Arzneimittel, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden heute kontrovers diskutiert. Es gibt Ablehnung, es gibt Zustimmung. Die Ablehnung kommt zustande durch Berichte über Nebenwirkungen, über Risiken dieser Arzneimittel, über Produktrücknahmen und so weiter. Aber diese Ablehnung stützt sich auch teilweise auf das Fehlen von Informationen. Zum Beispiel sehen wir das an diesem Diapositiv. Man hatte einmal eine Studie gemacht, man hatte Personen befragt im Jahre 1983. Und solche Personen, die gehäuft Arzneimittelkontakte hatten, das heißt jeden Tag Arzneimittel einnahmen, sie beurteilten das Risiko gering. Personen, die nie Kontakte hatten, waren hier mit 20% vertreten. Ein großes Risiko räumten solche Personen ein, die nun nicht einen gehäuften Kontakt hatten. Man kann ganz allgemein davon ausgehen, das ist eine Binsenweisheit, dass Arzneimittel sogenannte positive Wirkungen haben, das heißt gewünschte Wirkungen. Und diese gewünschten Wirkungen beschreibt nun mein Fach die Pharmakologie. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, dass Arzneimittel unerwünschte Wirkungen haben, sogenannte Nebenwirkungen. Das gehört in den Bereich der Toxikologie. Und wie Sie hier ersehen, die Toxikologie ist mit der Pharmakologie eng verbunden. Das heißt, Toxikologie und Pharmakologie benutzen die gleichen Methoden. Die Umweltchemikalien, die wir sonst kennen, würden in dem Bereich der Toxikologie einzuordnen sein. Wir haben ja hier nicht mit gewünschten Wirkungen zu rechnen. Wir wollen zwar bestimmte Effekte hervorrufen, aber Wirkungen auf unseren Organismus oder auf den Organismus der Tiere, der Umwelt, sollen diese Produkte nicht haben. Mache ich was falsch mit dem Mikrofon? Ja. Meine Damen und Herren, wenn wir uns mit der Eingangsfrage beschäftigen, wo kommen Arzneimittel her, wie werden sie entdeckt, dann erinnere ich mich hier an ein Wort von Aristoteles. Wir müssen an die Anfänge zurückgehen, wenn wir sagen wollen, dass wir von der Sache etwas verstehen. Also das heißt, dieses Wort ist ja ein Dogma geworden. Es ist eine Maxime zugleich einer jeglichen geistigen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragen. Wie kommt es nun zu einem Arzneimittel? Es kann sein, dass ein Arzneimittel auch mal einen Irrweg durchläuft. Das möchte ich an dem Beispiel der Digitalis Ihnen zeigen. Im Jahre 1543 hat in Tübingen Leonardus Fuchs die Digitalis beschrieben. Er wollte allerdings nicht ein Herzmittel entdecken. Er hatte dieses Produkt vorgesehen zum Auslösen von Erbrechen lassen. Damals spielte das Erbrechen lassen eine bedeutende Rolle. Es hat viele Jahre gedauert, man kann sagen 240 Jahre, bis dann William Wuthering 1785 die Digitalis, die Wirkung der Digitalis wissenschaftlich ergründete und beschrieb, also praktisch 240 Jahre, diese Pflanze, die Inhaltsstoffe haben wir heute noch in unserem Arzneischatz. Sie sind nicht wegzudenken. Sie haben millionenfach Menschenleben gerettet. Wir müssen uns die Frage stellen, wie kommt man zu Arzneimitteln? Nun, der Zufall kann natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen. Eine Sternstunde der Therapie war ein Zufall. Im Jahre 1928 hat Fleming das Penicillin entdeckt. Auf Platten, auf denen er Agarplatten, auf denen er Bakterien züchtete, war eine Verunreinigung mit Pilzen aufgekommen. Und so konnte er diesen Hemmstoff oder die Hemmstoffe, die abgegeben wurden, identifizieren. Und als Penicillin wurden diese Produkte dann später in die Therapie eingeführt. Später dann natürlich auch die gesamten Entdeckungen, die mit Streptomyces-Arten zusammenhängen und eine sehr segenreiche Folge der Therapie auslösten. Es gibt natürlich auch gezielte Entwicklungen. Man kann vom Pflanzenreich ausgehen, man kann vom Tierreich, vom Menschen selbst ausgehen, die Entdeckung von bestimmten Hormonen in unserem Organismus. Die Isolierung hat hier zu sehr vielen Beispielen geführt, aber auch aus dem Mineralreich natürlich werden eine ganze Reihe von Produkten abgeleitet, sei es zum Beispiel Lithium, dass wir bei der Behandlung von Zyklotomien, also von schweren Geisteserkrankungen, aus der Therapie uns nicht mehr wegdenken können. Das wäre nur ein Beispiel. Pflanzen sind wahrscheinlich schon immer Ursprünge der Arzneimittelentwicklung gewesen. Wir wissen, dass im Jahre 3700 vor Christus bereits der chinesische Herrscher Xin Nong eine Kräuterpflanzenlehre aufgestellt hat. Wir wissen, dass beispielsweise in den Grabkammern, die 1500 vor Christus in Ägypten entstanden sind, Pflanzen, Heilpflanzendarstellungen vorgenommen werden. König David hat im Alten Testament die Wirkung des Granatapfels und der Aloe besungen. Oder beispielsweise Paracelsus sprach dann später von den Apotheken, die in den Wiesen sozusagen gelagert sind. Plinius der Ältere hat 79 nach Christus sehr viele Heilpflanzen beschrieben. Er war ja ein hervorragender Beobachter. Jetzt aber weiter fort hier zur sogenannten chemischen Synthese hat man einmal aus diesen Produkten eine Reihendarstellung gefunden. Vielleicht nicht nur die Identifizierung, sondern auch die Synthese aufklären können, dann kann man zu Arzneistoffen abgeleitet kommen. Es gibt dann davon ausgehend systematische Abwandlungen, aber auch Metaboliten von Produkten können beispielsweise dazu herhalten, später einmal Arzneimittel zu werden. Selten sind molekularbiologische Erkenntnisse Ausgangspunkt zur Kreierung von neuen Arzneistoffen. Nun, diese Entwicklung eines Arzneistoffes ist ja ein langes Prozedere, meine Damen und Herren. Vom Beginn der Idee aus würden ungefähr 10 Jahre mindestens vergehen, bis ein Produkt einsatzfähig in größerem Maße dann dem Patienten übergeben werden kann. Meistens wird man bei seiner Suche so ungefähr 20 Produkte herauskristallisieren, die eine bestimmte Wirkung haben sollen. Sie müssen dann pharmakologisch und toxikologisch grundsätzlich geprüft werden und diese Prüfung dauert meistens 2 Jahre. Anschließend über einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren schließt sich dann eine klinische Prüfung an in der Phase 1, zunächst einmal an wenigen gesunden Personen. Dann in der Phase 2 werden wenige kranke Personen hinzugezogen und dann wird die ganze Sache auf eine größere Basis gestellt. Es sind vielleicht nur noch 1 bis 2 Produkte übrig geblieben. Andere wurden natürlich durch das K.O.-System dann ausgeschaltet. Und schließlich und endlich, wenn all diese Untersuchungsbefunde vorliegen, kann man es wagen, eine Zulassung zu beantragen bei der Behörde. Dann kommt es zur Einführung dieses Produktes. Zunächst einmal ist es verschreibungspflichtig, auch wenn es in seiner Wirkung, in seiner Nebenwirkung harmlos sein sollte. Die Phase 4 beginnt, das heißt, an vielen 100 bis 1000 Personen wird dieses Produkt dann angewendet im ersten Ansatz. Dann muss Bilanz gezogen werden und nach 5 Jahren wird entschieden, ob dieses Produkt dann weiter auf dem Markt bleibt. Sollten sich irgendwelche Besonderheiten ergeben, dann kann vor diesen 5 Jahren natürlich bereits das Produkt wieder aus dem Handel gezogen werden. Aber dann erst kommt es zu einer Zulassungsverlängerung. Dieses Prozedere, meine Damen und Herren, ist in den westlichen Ländern heute Standard. Die Arzneistoffe als solche werden einmal in ihrer Art appliziert, aber auch eine bestimmte Dosis muss hier vorgegeben werden. Es kommt zur Resorption, es ist ja ein multipler Vorgang, der sich im Organismus abspielt. Ganz wichtig, diese Verteilung in die verschiedenen Teile des Organismus. Wir sprechen von Kompartimenten außerhalb der Zelle, innerhalb der Zelle, nur auf dem Blutweg und so weiter und so fort. Dann kommt es zu einer Wirkung am Wirkort selbst, an einer prädisponierten organischen Stelle. Wir nennen so eine Wirkstelle einen Rezeptor. Durch die Wirkung am Rezeptor kommt dann der Effekt zustande. Zunächst einmal ist Voraussetzung, dass natürlich eine Bindung am Gewebe erfolgt und dann aus der Extrazellulärflüssigkeit heraus kann dann die Ausscheidung des Produktes erfolgen. Sie sehen also ein ganz komplizierter Vorgang, der hier nur schematisch einfach dargestellt ist. Wir gehen in der modernen Pharmakologie davon aus, dass ein Arzneistoff zumindest 2 Hauptgruppen besitzt, einmal eine haptophore Gruppe und eine aktophore Gruppe. Das heißt, diese haptophore Gruppe ist dafür verantwortlich, dass hier an der Struktur in der Zelle, an der Zelle eine Bindung erfolgt. Das ist Voraussetzung. Ist diese Bindung nicht möglich, dann ist die Wirkung nicht möglich. Sie sehen auch hier, es kommt hier zu so einer komplizierten Anlagerung. Es ist eine Art Topfdeckelprinzip, das vorgegeben sein muss, sonst ist diese Wirkung nicht möglich. Und schließlich und endlich kommt es zu einer Anpassung hier in oder an diesen Strukturen und dann erst kann die Wirkung zustande kommen. Ein Arzneimittel nimmt einen weiten Weg, hatte ich Ihnen gesagt. Und es sind eine Vielzahl von Prüfungen notwendig, um eine Sicherheit zu verifizieren und um bestimmte Wirkungen zu charakterisieren und die Wirkung wie auch die Nebenwirkungen zu interpretieren, zu definieren. Sie sehen, dass zunächst einmal eine akute Prüfung und eine chronische Prüfung da sein müssen. Der Verbleib des Stoffes, der Stoffwechsel dieses Produktes, wie aber auch die Ausscheidung müssen studiert werden. Es muss die Frage gestellt werden, ob aus diesem Produkt nicht ein wirksameres Produkt entsteht. Solche Beispiele sind zahllos. Ich möchte hier aus Zeitgründen darauf verzichten, sie zu nennen. Es muss die Wirkung auf Stoffwechselgrößen im Organismus aufgeklärt werden. Also beispielsweise kann der Zuckerstoffwechsel, kann der Eiweißstoffwechsel oder kann die Synthese von bestimmten Nukleinsäuren gehemmt werden? Was findet hier statt? Schließlich und endlich müssen wir wissen, ob grobe oder feine Veränderungen im Gewebe nun durch diese Produkte bewirkt werden. Welche Art sind sie? Sind sie schwerwiegend oder nicht? Es muss geprüft werden, ob das Reproduktionssystem, also die Fortpflanzung, in irgendeiner Weise nun hier beeinträchtigt wird. Sei es, dass die weibliche Eizelle bereits nun hier verändert wird, der Stoffwechsel beispielsweise, sei es, dass die Spermien verändert werden oder sei es, dass eine Fruchtschädigung, eine embryonale Schädigung vorliegt, beziehungsweise weiter fort wird die Frage natürlich zu erörtern sein, ob eventuell auch die Nachkommen nach mehreren Generationen eine Alteration erfahren. Berühmt ist natürlich die Frage, ob ein Stoff Krebs auslösen kann. Hierfür gibt es Teste, die Frage, ob ein Stoff eine gentoxische Wirkung haben kann. Hier gibt es zahlreiche Testmöglichkeiten. Es muss geprüft werden, ob eine allergische Komponente da ist. Die Reproduktion hätte ich hier oben schon genannt. Dann sollte nach Möglichkeit der molekulare Mechanismus der Wirkung aufgeklärt werden. Dabei schließt sich natürlich auch die Frage an, ob andere Stoffe Interaktionen, Interferenzen bewirken. Was geschieht, wenn eine Vergiftung auftritt? Klinische Toxikologie. Das Verrechnen dieser gesamten Beobachtungen und natürlich auch der Einsatz, die Epidemiologie bei vielen Patienten, das muss alles genau ausgewertet werden. Und als eine dieser Missbildungen, die bei der Reproduktion auftreten können, habe ich Ihnen hier dieses Bild mitgebracht. Das zeigt Ihnen, wie schwer Knochenstörungen bereits bei solch einem Embryo, das ist eine Ratte, hier auftreten können durch ein Mittel, das Knochenstörungen macht. Sie sehen hier von dem Unterlauf die Verdünnung, Sie sehen hier die Verbiegung, Sie sehen, dass hier zwischen Knochen überhaupt nicht ordentlich angelagert sind. Wir kennen natürlich eine ganze Reihe von In-vivo-Testsystemen, aber wir kennen natürlich auch In-vitro-Testsysteme, die wir im Augenblick sehr stark in einer gewissen Entwicklung sehen. Und zwar deswegen, Sie haben gesehen, alles kostet Zeit und Geld. Wir wollen das abkürzen, wir wollen schneller zu Ergebnissen kommen. Denn Sie sehen, der Zeitaufwand bei solchen Prüfungen ist enorm. Zum Beispiel, wenn man das Tumorrisiko dann im In-vivo-Test untersuchen möchte, braucht man praktisch bei Ratten 2 bis 2,5 Jahre. Das würde einer gesamten Lebenszeit beim Menschen entsprechen. Die Auswertung muss erfolgen. Wir kommen hier schon auf 4 Jahre. Eine chronische Prüfung über 6 Monate. Die Auswertung dauert bereits 1 Jahr. Aber was können wir nun zum Beispiel aus solchen Tierexperimenten sagen? Können wir sagen, dass wir eine Exkulpierung vornehmen können? Nein, in keinem Falle. Primärtoxische Schäden können wir unterschiedlich gut erkennen. Leberschäden relativ gut, Nierenschäden gut, Herz-Kreislauf-Reaktionen, das geht schon weniger gut. Störungen an der Muskulatur, teilweise nur zum Teil gut oder auch weniger gut. Magen-Darm-Störungen an und für sich schlecht, weil bestimmte subjektive Berichte hier beim Menschen häufig vorliegen, aber diese natürlich vom Tier nicht mitgeteilt werden können. Dann im zentralen Nervensystem Störungen oder periphere Störungen, wie sie auftreten können, sind unterschiedlich gut vorherzusagen aus Tierexperimenten. Also die Übertragbarkeit ist nicht in jedem Falle gegeben, sie muss aber qualitativ und quantitativ sorgfältig abgewogen werden. Sekundärtoxische Reaktionen, einmal die allergischen Störungen, sind teilweise erkennbar, obwohl bestimmte Untersuchungsmethoden hier am Tier oder an Zellen, an Zellteilen, In-vitro-Teste an und für sich doch relativ gute Ergebnisse liefern und eine gute Voraussage liefern. Sucht und Gewöhnung ist schlecht vorauszusagen. Es gibt sehr aufwendige Methoden, an Affen beispielsweise, die aber nicht in jedem Falle gemacht werden können, weil sie zu lange dauern und zu aufwendig sind. Teratogene Wirkungen dann und wann gut bis schlecht. Das genetische Risiko ist teilweise voraussehbar, aber die karzinogene Wirkung kann man, wenn man die verschiedensten Testsysteme, die wir zur Verfügung haben, einsetzt, relativ gut voraussagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht jede Dosis erbringt die gleiche Wirkung. Sie sehen, dass eine geringe Wirkung bei einer bestimmten Dosis einsetzt und diese dann bei Dosiserhöhung gesteigert wird, bis eine Vollwirkung eintritt bei einer bestimmten Dosis, die nicht mehr zu überschreiten ist. Selbst wenn die Dosen weiter hinaufgesetzt werden, ist diese Maximalwirkung nicht zu überschreiten. Das trifft für die gewünschte Wirkung zu, das trifft natürlich auch für die ungewünschte Wirkung zu. Und Sie sehen, wenn es hier zu einer Maximalwirkung in diesem Bereich kommt, dann kann es unter diesen Umständen bereits schon sein, dass eine unerwünschte Wirkung hier eintritt. Also dieser Abstand zwischen erwünschter und unerwünschter Wirkung, umso weiter dieser Abstand ist, umso geringer natürlich die Gefahr einer Nebenreaktion bei den Arzneistoffen. Beim Einsatz von Arzneien unterscheiden wir verschiedene Formen. Wir können eine Monotherapie von einer Kombinationstherapie abtrennen. Das heißt, ein Stoff wird nur gegeben. Wir sind heute der Meinung, dass die Vielzahl der Erkrankungen nur mit einer Substanz behandelt werden soll. Wir Ärzte streben an, die Monotherapie in jedem Falle zu ermöglichen, weil eben Interaktionen im Organismus stattfinden können. Nur in seltenen Fällen gestatten wir eine Kombinationstherapie. Die fixen Kombinationen sollten weitgehend den Markt verlassen. Und individuelle Kombinationen mit Solitärmedikamenten, das ist möglich. Das muss auch manchmal sein, meine Damen und Herren. Ein wichtiges Beispiel: die Organtuberkulose, die nicht operabel ist, in einem Stadium sich befindet, das noch nicht operiert werden braucht. Da muss man eine Zweier- oder Dreierkombination in jedem Falle einsetzen, um die Resistenzentwicklung zu verzögern. Bei der Behandlung des Blutdrucks wissen wir auch, dass wir am besten auch den mittelstarken Blutdruck beispielsweise mit einer Zweier, dann den ganz stark, den hohen Blutdruck mit einer Dreierkombination behandeln können. Und was ist, wenn ein Patient eine Zuckererkrankung hat, wenn er gleichzeitig einen Rheumatismus hat und eventuell noch einen Bluthochdruck, dann ersehen Sie daraus, dass er zumindest 3 bis 4 Medikamente unbedingt benötigt. Keine unbegründbare Polypragmasie. Ein Lehrsatz ist das, den ich immer wieder meinen Studenten versuche einzupauken. Aber wenn ich mich mit älteren Ärzten unterhalte, dann ist das, was ich gesagt habe, alles verraucht oder man erinnert sich daran nicht. Monotherapie, das ist unsere Maxime. Die Krankheiten, meine Damen und Herren, werden zur Heilung oder zur Besserung durch Arzneitherapie gebracht. Das natürliche Heilvermögen spielt bestimmt eine Rolle. Was ist das natürliche Heilvermögen? Das ist zumindest ein intaktes Immunsystem beispielsweise. Das ist ein seelisches Gleichgewicht beispielsweise. Und die Konstitution natürlich, das Alter und so weiter spielen mit hier hinein. Das kann dazu beitragen, dass die Medikamentengabe schließlich und endlich zu einem besseren Ergebnis führt. Die Therapie mit Medikamenten wird natürlich auch nicht nur durch die spezifische Wirkung dieser Stoffe getragen, sondern durch unspezifische Heilfaktoren unterstützt. Die Bettruhe beispielsweise, der Milieuwechsel beispielsweise und noch andere Faktoren werden hier zu nennen. Schließlich haben alle Produkte wahrscheinlich einen Placebo-Effekt, das heißt eine Scheinwirkung. Placebo heißt, ich genüge, ich tue in der Sache gut, ich stelle zufrieden. Also eine zusätzliche Scheinwirkung ist bei sehr vielen Medikamenten da. Denn im doppelten Blindversuch können Sie zum Beispiel sehen, dass verschiedene subjektiv vom Patienten berichtete Nebenwirkungen in unterschiedlich hoher Inzidenzrate auftreten. Zum Beispiel Placebo wäre eine Zuckerlösung oder eine Wasserlösung, die man gibt anstelle von einer flüssigen Arzneiingredienz. Und Sie würden hier, das ist eine Studie beispielsweise, nun sehr häufig auch über Schläfrigkeit würde berichtet werden. Oder Sie würden Berichte bekommen, dass Kopfschmerzen eintreten oder Hitzewallungen und so weiter und so fort. Also diese Placebo-Wirkung muss natürlich abgezogen werden beispielsweise. Auf der anderen Seite hat man gesehen, im umgekehrten Versuch, dass bestimmte Erkrankungen natürlich auch durch Placebo, durch sogenannte Blindpräparate, Scheinpräparate, teilweise gut beeinflusst werden können. Greifen wir heraus, zum Beispiel die Dysmenorrhoe, also 60% Beeinflussung bei dieser Studie, oder Angina pectoris, auch 60%. Nun, es gibt viele solcher Studien. Ich habe hier nur eine Studie herausgegriffen, um Ihnen den Sachverhalt etwas zu erläutern. Die Erfolge der Arzneitherapie, meine Damen und Herren, sie stützen sich an und für sich auf 4 Fakten. Einmal die Wahl des richtigen Mittels, natürlich die Wahl der richtigen Dosis, die Wahl der richtigen Dauer der Anwendung und schließlich und endlich natürlich auch das Verhalten des Patienten. Ist der Patient einverstanden mit der Therapie oder wird sie gegen seinen Willen gemacht? Ist er aufgeklärt? Akzeptiert er das, was gemacht wird? Dann wird diese sogenannte Compliance wird dann ansteigen und die Tabletten oder was der Patient bekommt, was er einnehmen soll, werden regelmäßig und dann entsprechend eingenommen. Nun, meine Damen und Herren, die Wahl des Medikamentes, wir unterscheiden ja einmal eine kausale, also die Ursache der Krankheit kann angegeben werden oder nur die Symptome werden verändert, verbessert. Die Art der Applikation spielt eine Rolle und die Darreichungsform natürlich auch. Bei der Anwendung der Dosis muss man vorsichtig sein, dass man die richtige Dosis findet. Auch eine Unterdosierung ist beispielsweise bei bestimmten Medikamenten eine Gefahr. Ich erinnere daran, wenn eine Penicillindosis nicht in einem richtigen Maße gegeben wird, zu wenig Penicillin bei einer sehr starken Infektion, kann es zur Ausbildung von persistenten Bakterien kommen. Die Prozesse werden dann nach einer kurzen Zeit sogar noch stärker dann in Gang kommen. Die Beurteilung des Erfolges richtet sich nach dem klinischen Verlauf in jedem Falle. Das muss der Arzt dann vornehmen. Die Patientenaussage, das wäre das subjektive Faktum, klinischer Verlauf, subjektives Faktum des Arztes vielleicht. Und dann natürlich sehr wichtig, die objektive Begutachtung, also die technische Kontrolle. Wir sollten beispielsweise bestimmte Untersuchungsparameter weiter verfolgen, um nun hier eine Beurteilung der Besserung der Erkrankung vornehmen zu können. Spontanheilungen, hatte ich Ihnen ja vorhin erläutert, können natürlich auch mit einer Rolle spielen. Sie entziehen sich natürlich dann hier der Gesamtbeurteilung, der objektiven Gesamtbeurteilung, dieses Faktum wäre dann abzuziehen. Nun, meine Damen und Herren, die Effektivität der Arzneitherapie. Man wird ja immer gefragt, wo steht die Arzneitherapie, was kann sie leisten? Na Gott, wir kennen so viele Arzneimittel und es gibt so viele kranke Menschen, können wir doch alles vergessen. Aber meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch, sind Sie doch objektiv. Schauen Sie einmal bei Kindern die akute Leukämie, noch vor 15 Jahren ein absolutes Todesurteil. Ein absolutes Todesurteil. Wir wissen, dass wir heute ungefähr 70% dieser Fälle heilen können. Bösartige Tumoren anderer Art beim Kind, Heilung 60%. Das Seminom beim Mann haben wir heute eine Überlebensrate von 95%. Eine ganz schwere Hauterkrankung hier durch eine entsprechende Behandlung 65% Überlebenschance. Der Hodenhochstand, heute braucht nur noch jedes zweite Kind, das einen Hodenhochstand hat, jeder zweite Junge, operiert zu werden. Wir können hier durch Hormone eingreifen. Die Schizophrenie. Erinnern Sie sich bitte daran, dass eine Schizophrenie früher fast immer, wenn sie länger dauerte, eine Anstaltseinweisung voraussetzte und die Personen lebenslang in entsprechenden Anstalten verweilen mussten. Wir können heute durch den Einsatz bestimmter Präparate bis zu 90% eine Beschwerdefreiheit erreichen, die aber auch dann über bestimmte Zeit dauerhaft ist. Ein anderes Beispiel, was wären wir heute ohne die Antihypertensiva? Je früher ein Bluthochdruck erkannt wird, ordentlich behandelt wird, umso stärker steigt die Lebensverlängerung dieser Therapie. Zum Beispiel, wenn bei einem 20-jährigen Mann ein Bluthochdruck erkannt wird und er dann behandelt wird, dann wird die Lebensverlängerung ungefähr um 8 Jahre insgesamt ansteigen. Die anderen Zahlen brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu interpretieren. Sie sprechen für sich. Was war vor der Chemotherapie, also vor der Ära Fleming, möglich? Eine Hirnhautentzündung war damals fast ein sicheres Todesurteil. 95% der Patienten starben. Heute hat sich das doch wesentlich nach unten verschoben. Wir verlieren gelegentlich natürlich schon einen Patienten mit einer Hirnhautentzündung. Das sagt auch diese Zahl aus. Oder sehen Sie bitte sich die Herzklappenentzündung einmal an. Früher die Folge einer solchen Entzündung war unabsehbar festgelegt. Heute können wir aber damit rechnen durch die moderne Chemotherapie, dass wir eine Vielzahl dieser Personen retten können. Die Lungenentzündung vor der Chemotherapie, immer eine gefährliche Erkrankung, heute früh erkannt mit Chemotherapeutika behandelt, ist an und für sich bereits schon eine Domäne des niedergelassenen Arztes geworden. Vor 30 Jahren wurde jede Lungenentzündung in die Klinik eingewiesen. Die Cholera durch den Einsatz hat sich ebenfalls hier doch sehr stark die Sterblichkeit gesenkt und natürlich auch der Typhus abdominalis, den wir ja in unseren Regionen nicht so häufig kennen. Wissenschaftlichen Nutzen, meine Damen und Herren, uns an einigen Beispielen einmal vor Augen führen, dann können wir folgende Exempel geben. Durch die Impfung gegen die Kinderlähmung können wir aus einer Studie entnehmen, dass enorm viel Geld eingespart wird. Man hat errechnet, dass innerhalb dieser 8 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr 3,3 Milliarden Mark eingespart wurden, die sonst an den Folgezuständen, Klinikaufenthalt und so weiter notwendig gewesen wären. Oder zum Beispiel eine andere Berechnung der Chemotherapie der Tuberkulose in den USA durch die Behandlung, durch die konsequente Behandlung seit dem Jahre 54, da kamen die ersten Chemotherapeutika heraus, bis 1969 konnten dort fast 4 Milliarden Dollar eingespart werden. Oder in der Schweiz Parkinsonismus, die schwere Schüttellähmung nach der Aufklärung von L-Dopa, einem wichtigen chemischen Stoff, der in das Gehirn eingebaut wird, konnten hier so viel 169 Millionen Schweizer Franken an Pflegekosten eingespart werden. Nun, seit der Entdeckung der modernen sogenannten H2-Blocker, das sind Produkte, die die Sekretion im Magen bremsen, beim Magengeschwür, als Beispiel hier das Cimetidin, eines der ersten Produkte aus dieser Reihe, konnten jährlich in Schweden ungefähr 140 Millionen schwedische Kronen eingespart werden. Das sind nur einige sehr wichtige, sehr eklatante Beispiele. Meine Damen und Herren, wenn wir uns fragen, das Risiko von Arzneimitteln, wo stehen wir hier? Natürlich müssen wir dann auch andere Risiken in die Betrachtung mit einbeziehen. Beispielsweise sehen Sie hier die Inzidenzquote. Und das ist vielleicht ein sehr interessantes Risiko, das ist auch ein Arzneimittelrisiko. Frauen unter 35 Jahre, die ein Kontrazeptivum nehmen, kann man sagen, dass 13 Todesfälle vorkommen bei 1 Million Betroffener. Das heißt, 1 Million Frauen, die mit solchen Kontrazeptiva behandelt werden. Hier müssen wir damit rechnen, dass 13 unter diesen an bestimmten Störungen, also der Thrombosestörungen und so weiter, nun in Gefahr sind und sterben können. Hier unten habe ich ein Produkt aufgezeigt, das inzwischen bereits aufgrund der Aufklärung dieser Wirkung, nämlich bei 2 Millionen wurde ein Fall eines schweren anaphylaktischen Schockes beobachtet. Das Zomipirac ist ein Antirheumatikum, das aber inzwischen aus dem Handel genommen wurde. Sofort, nachdem hier dieser Bericht vorlag, hat die Firma so reagiert und ich finde, das war auch richtig. Aber sehen Sie, dass zum Beispiel der Raucher, der mehr als 20 Zigaretten pro Tag raucht, natürlich besonders in Gefahr ist. Wir wissen, dass die Folge 1 Million Raucher, 5000 Todesfälle aufgrund der Reaktionen, die durch Nikotin und natürlich auch durch Kanzerogene bewirkt werden. Nun, meine Damen und Herren, die Schäden, die durch Arzneimittel auftreten, sie können einmal durch Falschanwendung auftreten. Sehr viele Fälle sind darauf zurückzuführen. Absichtliche Falschanwendung, irrtümliche Falschanwendung. Zu Mord wird ein Arzneimittel oder Arzneimittel herangezogen. Selbstmorde, wir rechnen damit, dass ein Viertel aller Selbstmorde durch Arzneimittel geschehen. Wir wissen, dass ein Missbrauch stattfinden kann. Ungefähr 5% aller Drogenabhängigen betreiben einen Missbrauch mit Arzneimitteln. Die anderen 95% sind andere Drogen. Unfälle können vorkommen. Unfälle, darunter rechne ich zum Beispiel die versehentliche Einnahme von Arzneimitteln durch Kinder, versehentlich ein Unfall. Wir rechnen in der Bundesrepublik Deutschland damit, dass jährlich 10 Kinder unter 10 Jahren aufgrund einer fälschlichen Einnahme, die natürlich nicht angeordnet war, sondern von den Kindern beim Spielen und so weiter nun vorgenommen wurde, dass diese tödlich verlaufen. irrtümliche Einnahme, eine Überdosierung oder eine Unterdosierung, Überdosierung eben durch falsche Anweisung des Arztes oder auch Überdosierung, die der Patient selbst vornimmt, weil er eben weiß, das Medikament wirkt gut. Beispiel: modernen Tranquilizer werden vom Patienten dann und wann genommen, aber sie werden sehr gerne und sehr häufig überdosiert, um eben eine gewisse Stresssituation, um Angstzustände und so weiter entsprechend stark beeinflussen zu können. Die Patienten haben gemerkt, dass eine Dosiswirkung da ist. Aber auch natürlich Kontrollfehler bei bestimmten Arzneistoffen, sollen bestimmte Laborparameter, das Blutbild und so weiter häufig überprüft werden. Unterlässt man das, wird man den Patienten natürlich unter Umständen schädigen. Abzutrennen sind natürlich die echten, die realen Nebenwirkungen. Sie sind einmal dosisunabhängig, sie sind dosisabhängig, dosisunabhängig. Der Zufall spielt hier eine Rolle. Das heißt, eine persönliche Disposition muss da sein, bevor eine allergische Reaktion eintritt, die schließlich und endlich bis zum Schock hinübergehen kann oder zum Beispiel eine schwere Blutbildungsstörung in Form dieser Agranulozytose in Erscheinung treten kann. Dosisabhängig hatte ich Ihnen vorhin an dem Schaubild demonstriert. Ich glaube, hier brauche ich nicht weiter darauf hinzuweisen. Als Beispiel, Digitalis wieder, 0,3 Milligramm, das wäre eine normale therapeutische Dosis. Wird sie verdreifacht, dann tritt Erbrechen auf, dann treten weitere zentralnervöse Störungen auf, Übelkeit und so weiter. Aber natürlich dieser Abstand zwischen therapeutischer und toxischer Dosis ist von Stoff zu Stoff sehr unterschiedlich. Beispielsweise Koffein in einer normalen Tasse Kaffee sind 50 bis 100 Milligramm. Die tödliche Dosis sind 10 Gramm. Sie müssten also 100 bis 200 Tassen Kaffee trinken. Das schafft, glaube ich, niemand. Aber Kochsalz beispielsweise, die Infusion einer physiologischen 0,9%igen Kochsalzlösung, ein halbes oder ein Liter, kann lebensrettend bei einem Patienten mit einem Schock sein. 200 Gramm bereits ist die tödliche Dosis beim Menschen. Es ist also möglich, mit einem Päckchen Salz, das zu kaufen ist, eine kleine Familie auszulöschen. Nun sind wir bereits bei den Nebenwirkungen in extenso, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, das hat Hieronymus Bosch gemalt. Es ist das jüngste, ist ein Ausschnitt aus dem jüngsten Gericht. Es ist die Höllentafel. Die Höllentafel zeigt hier eine alte und eine junge Person. Hier diese Person, es ist nämlich nichts anderes als, das, als eine Erkrankung, die damals vorherrschte. Es war das Antoniusfeuer oder das Höllenfeuer auch genannt. Diese Person hat absterbende Füße, sie hat bestimmte Schweren hier. Also das heißt Nekrose, absterbende Hautbezirke, vor allen Dingen an der Nase, im Gesicht, also an den Akren sozusagen. Nun, hier brennt ein Feuer. Dieser Mann ist hier bereits schon ohnmächtig durch den Schmerz, der durch die Hitze hier auf ihn aufkommt. Was ist hier die Ursache? Man kannte das Krankheitsbild dem Phänomen nach, aber erklären konnte man es sich nicht. Aber heute können wir uns das erklären. Es ist nichts anderes als eine schwere sekale Vergiftung. An einem Getreidekorn sitzt hier so ein schwarzes Gebilde, das Ergotamin beispielsweise enthält, das heute auch ein Arzneimittel ist. Und wir wissen, dass eine Überdosierung zu ähnlichen Erscheinungen wie bei dieser alten Frau führen kann. Wir wissen aber auch, dass die Ursache eine starke Konstriktion der Gefäße ist. Und diese Konstriktion kommt durch Beeinflussung, durch Stimulation ganz bestimmter Rezeptoren, sogenannter Alpha-Rezeptoren, zustande. Und ich muss unbedingt den Urvater unserer toxikologischen Idee Ihnen hier vorstellen, der Mann Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Er hat ja 7 Kärntner Defensionen damals 1538 veröffentlicht. Und die dritte Defension lautet: Was ist, das nicht Gift ist, alle Dinge sind Gift und nichts ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding Gift ist. Dosis, Fazit, Venenum. Nun, dieser Sachverhalt, meine Damen und Herren, ist an und für sich der Grundgedanke der Erforschung von Nebenwirkungen, der Grundgedanke der Toxikologie überhaupt.
Das ist ganz klar, denn wir kommen hier zur Beurteilung einer Quantität. Wir wollen ja quantitativ denken. Wir haben uns weggebracht vom qualitativen Denken. Das quantitative Denken ist für uns der eigentliche Sinn und der Hintergrund der Beurteilung, auch der Informationsweitergabe. Nebenwirkungen werden beispielsweise bei uns in Deutschland gemeldet, einem gewissen Gremium der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Dazu wird aufgefordert, jeder Arzt seinen Beitrag zu leisten. Und in jedem Jahr gibt es dann, oder sagen wir nach jedem Jahr, einen Überblick. Und Sie sehen hier, dass bestimmte Überempfindlichkeitsreaktionen verschiedenster Art mit 25% angegeben werden, dass an den verschiedensten großen Körperorganen natürlich hin auch bis zur Abhängigkeit, eine mentale Qualität natürlich oder bis hin zur Niere Nebenwirkungen in unterschiedlicher Inzidenz berichtet werden. Und so ungefähr ist natürlich auch das Gesamtprofil zu sehen. Wir können heute in Abhängigkeit von den Stoffen sagen, dass diejenigen Produkte, die eine außerordentlich starke Wirkung im Organismus haben, dass sie natürlich auch mit der höchsten Nebenwirkungsrate belastet sind. Chemotherapeutika, die beim Krebs eingesetzt werden, nehmen in der Skala den ersten Platz ein. Jeder zweite Patient, man kann fast sagen, jeder Patient wird in irgendeiner Art und Weise Nebenwirkungen erleiden. Mittel gegen den Bluthochdruck, Steroidhormone, alles steht hier aufgezeichnet. Antibiotika in 10% der behandelten Fälle, Herzglykoside in Abhängigkeit natürlich von der Dosis. Der Bereich ist ja sehr kurz, hatte ich gesagt. Andere Medikamente stehen darunter. Funktioniert nicht? Doch. Nun, meine Damen und Herren, auch in Abhängigkeit von Stoffen kann man natürlich die Nebenwirkungen etwas nun hier systematisieren und definieren. Ich habe hier nur Nebenwirkungen von ganz bekannten wichtigen Antibiotika herausgegriffen, so wie sie in einem gängigen Lehrbuch verzeichnet sind. Es soll Ihnen aber auch hier demonstriert werden, dass wir nur über einige, über die Inzidenzquoten ganz genau Bescheid wissen. Manchmal wissen wir nur, dass so etwas auftreten kann, selten, häufig oder überhaupt gar nicht. Meine Damen und Herren, ich komme an das Ende meiner Betrachtung und auf diesem Bild hier stelle ich Ihnen etwas dar, was natürlich uns alle beschäftigt und uns alle berührt. Ich hatte Ihnen berichtet, dass bestimmte Produkte natürlich Nebenwirkungen haben und nun ist die Frage, wer hat eigentlich die Verantwortung zu tragen? Nun, die Verantwortung hat natürlich derjenige zu tragen, zu einem großen Maß, der diese Produkte nun kreiert. Die Nutzen-Risiko-Abwägung spielt eine ganz entscheidende Rolle. Der Nutzen soll in jedem Fall über dem Risiko stehen. Aber wenn wir solch eine Wirkung eines Produktes in Abhängigkeit von der Dosis uns betrachten, dann kommen wir in einen Bereich, den wir hier unten nicht bestimmen können. Wir haben in der Naturwissenschaft ganz bestimmte Methoden. Wir können diese Methoden nicht überfordern. Wir werden ganz bestimmt bessere Methoden bekommen. Und je sensibler diese Methoden werden, je stärker werden wir in den unbestimmten Bereich der Wirkung vordringen können. Das ist jedenfalls unsere Intention. Es bleibt also eine Restwirkung, eine Restdosis, die unbestimmbar ist. Die macht das sogenannte Restrisiko aus. Der Arzt ist angewiesen, den Patienten von einem Risiko zu unterrichten, aber der Patient muss das Restrisiko selbst mittragen, genauso wie er das Restrisiko trägt, wenn er in ein Auto einsteigt, um sich fortzubewegen, selbst wenn dieses Auto neu ist und gerade erst gekauft ist oder durch den TÜV durchmarschiert ist. Ich fasse zusammen, meine Damen und Herren, ich komme zu dem Schluss, dass Arzneimittel keine belanglosen Gebrauchsartikel sind. Nicht so wie Hosenknöpfe, Hosenträger, Anzüge, sondern es sind ganz besondere chemische Individuen, die nach einer ganz besonderen Lehre einzusetzen sind, also keine belanglosen Gebrauchsartikel. Nur eine bestimmungsgerechte Anwendung ist vertretbar. Der Nutzen muss gegenüber dem Risiko abgewogen sein, der Nutzen muss das Risiko überwiegen. Die Selbstmedikation ist sehr gefährlich, hierüber könnte man eine ganzen Vortragsstunde alleine bestreiten. Aber in jedem Falle Vorsicht vor der Selbstmedikation und vorsichtig auch bei allen Medikationen immer beachten die Vorschriften. Dann können schon sehr viele Nebenwirkungen eingedämmt werden. Und hier, das leitet hier über zur letzten Maxime sozusagen, menschliche Fehler vermeiden. Also das heißt, alles ausschalten, was außerhalb der persönlichen Kontrolle gelagert ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ich möchte mich ganz besonders bedanken für diesen meisterhaften Vortrag, wo vielleicht mancher fragt, ob das in diesen Gesamtkongress hier so voll herein gehört. Und ich muss hinzufügen, grundsätzlich gehört so ein Vortrag heute herein, wo man so leichtfertig, gerade im Bereich andere Heilmethoden, über die Pharmakologie herzieht, begründet zum Teil, weil die Propaganda in etwa sehr hoch ist, aber bei einer so soliden Ausführung, wo man die positiven Möglichkeiten, wie zum Beispiel bei der Leukämie von Kindern und dergleichen, diese Momente, die muss man einfach offen bejahen und durch eine solche sachliche Überlegung, die gerade in den Schlussformulierungen so zum Ausdruck kommt, dass ich persönlich mit in die Rechnung eingehe und dabei eben auch Verantwortung mittrage, nicht nur ich, auch der Arzt daher, einen ganz besonderen Dank für diese so bildhafte und so gediegene Ausführung über ein Thema, das ja unerschöpflich ist. Und nun möchte ich Professor Groß die Leitung der Diskussion übergeben. Ich darf vielleicht eine Frage stellen, die Sie ja in anderen Veröffentlichungen weiter ausgeführt haben, nämlich die Mitteilung des Restrisikos an den Patienten. Ich sage ihm, mein lieber Freund, die Geschichte ist auch gefährlich. Nun haben Sie über den Placebo-Effekt gesprochen und wir wissen, dass wenn der Patient hier ein volles Vertrauen erweckt, die Wirkung für ihn optimaler ist, auch die Nebenwirkung geringer. Und wenn ich ihn jetzt mit diesem Risiko belaste, könnte ich ja geradezu die Nebenwirkung steigern.
Herr Resch, da haben Sie natürlich recht. Aber ich muss dazu sagen, es kommt natürlich darauf an, wie ich dem Patienten diesen Sachverhalt verpacke und wie ich ihm diesen Sachverhalt beibringe. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Patient über ganz seltene Nebenwirkungen in extenso aufgeklärt werden muss. Aber zum Beispiel möchte ich Ihnen ein Exemplum hier nennen, das schon genannte Penicillin. Ich finde, es gehört dazu, dass der Arzt, der das Penicillin bei einem Patienten einsetzt, dass er ihm zumindest sagt, in 2% der behandelten Fälle kann es zu einer Überempfindlichkeit an der äußeren Haut kommen. Es kann ein Juckreiz eintreten, eine Rötung. Bitte sagen Sie mir sofort Bescheid, ich komme zu Ihnen oder Sie kommen zu mir. Diese Sache müssen wir dann behandeln, zumindest muss das Medikament abgesetzt werden, aber wenn wir eine Behandlung, eine Beobachtung einschalten, dann ist diese Reaktion nach 2 bis 3 Tagen beendet. Allerdings in einen Gesundheitspass muss dann hinein Penicillin-Überempfindlichkeit, sodass ein zweitbehandelnder, ein drittbehandelnder Arzt, wenn er das natürlich liest, dann nicht mehr ein Penicillinpräparat oder ein Cephalosporin beispielsweise einsetzen soll. Was der Arzt nicht zu sagen braucht, das ist nach meinem Dafürhalten die Mitteilung, dass Penicillin auch in ganz besonders gelagerten Fällen eine Thrombopenie macht. Das ist also sehr selten, also dass die Thrombozyten ansteigen, die Blutplättchen. Wird so etwas beobachtet, glaube ich, kann man es verantworten, dass der Patient vorher nichts davon weiß. Also ich würde so sagen, der Patient sollte aufgeklärt werden über das, was am häufigsten bekannt ist. Und bei sehr vielen dieser Produkten wissen wir ja ganz genau, was eintreten kann und was eine extreme Seltenheit ist. Das ist also meine Meinung in der Sachlage. Aber ich habe mich schon mit vielen Ärzten über diese Frage unterhalten. Glücklich sind eigentlich die Ärzte, die eine ordentliche Information mit ihrem Patienten haben, ein ordentliches Gespräch. Natürlich ein Patient, der sehr stark reduziert ist, ein alter Patient, der keine richtige Vorstellung mehr hat, keine richtige Urteilsfähigkeit. Ich glaube, hier ist es vertretbar, wenn Sie ihn nur, wenn Sie ihn nicht in extenso nun verunsichern. Es gehört natürlich immer die Kritikfähigkeit der Person dazu.
Ich darf gleich an das anknüpfen, bevor ich das allgemeine Wort erteile, was Professor Resch gesagt hat, und darf nochmals auf die Frage zurückkommen. Und bei uns gibt es ja das berühmte Sprichwort Tu Felix Austria, Nube lasse ich weg. In der Bundesrepublik war es lange Zeit so, dass sie von einer nach den Urteilen der Landesgerichte, der Oberlandesgerichte, also hoher Instanzen, dem Patienten die Nebenwirkungen vorher sagen mussten, die eine gewisse Häufigkeit überschritten. Die wurden von den einzelnen Gerichten zwischen 5% und 10% angesetzt. Das ist durch ein Urteil, ein meines Erachtens sehr unglückliches Urteil des Bundesgerichtshofs. In Karlsruhe ist das in das Gegenteil verkehrt worden. Ich kann nur hoffen, dass das in Ihrem Lande nicht eintreten wird. Heute müssen Sie dem Patienten völlig unabhängig von der Zahl das mitteilen, was für diese Situation oder für diese Behandlung typisch ist. Das heißt mit anderen Worten, ich nehme ein Beispiel. Nehmen Sie eine Schilddrüsenoperation. Da kann der Nervus recurrens verletzt werden mit einer Störung der Stimme. Da kann eine Nebenschilddrüse beschädigt werden mit einer entsprechenden endokrinen Folge. Das ist heute in der Hand eines geübten Chirurgen, hat eine Wahrscheinlichkeit von unter 1 zu 5.000. Das sind aber für den Eingriff an der Schilddrüse typische Komplikationen. Und Sie sind gezwungen, diese typischen Komplikationen dem Patienten mitzuteilen. Ich kann nur hoffen, der neue Senat des Bundesgerichtshofes ist etwas anders zusammengesetzt als der alte und hat sich auch gleich in einer großen chirurgischen Klinik informiert, dass das bei Ihnen nicht kommt und bei uns zurückgenommen wird und dass man wieder auf Zahlen kommt, denn die Zahlen bedeuten das Risiko. Jetzt darf ich aber, ich darf vielleicht noch eine kleine Sache anschließen. Eine Frage habe ich. Es wird von den Pharmakologen und von vielen meiner Kollegen, von den Klinikern, wird immer wieder verlangt, dass man bei bestimmten Behandlungen, etwa mit Amizol zum Beispiel, dass man da von Zeit zu Zeit ein Blutbild macht. Das ist natürlich eine törichte Handlung, kann man sagen. Wenn es zu einer Überempfindlichkeitsreaktion kommt, etwa des Blutes oder der Haut, dann tritt die innerhalb von 12 bis 24 Stunden ein. Und die Tatsache, dass sie alle 4 Wochen, wie es von den Firmen empfohlen wird, ein Blutbild machen, ist völlig witzlos. Sie ist nutzlos. Sie müssen also streng unterscheiden zwischen den Sofortreaktionen, die innerhalb von wenigen Stunden eintreten. Ich habe eine Patientin gehabt, die war am Freitag noch zu einem Blutbild bei mir. Am Sonntag hatte sie bereits eine schwerste Agranulozytose, also ein Fehlen der weißen Blutkörperchen. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen den toxischen Wirkungen, die man durch eine langfristige Kontrolle immer wieder prüft, und zwischen den kurzfristigen Komplikationen. Dann ist nur die Aufklärung des Patienten, wenn du Halsschmerzen hast, wenn du Fieber hast und so weiter, dann komm zu mir. Aber jetzt will ich meine eigene Diskussion abbrechen. Sie werden dazu wahrscheinlich nicht viel zu
Nein,
sagen
Nein, ich kann
haben.
Ihnen hier nur voll zustimmen, dass wir natürlich diese beiden toxischen, also diese beiden Qualitäten, allergische Komponente und toxische Komponente, die ja die letzte ist dosisabhängig, ja, sehr strikt auseinanderhalten müssen.
Ja, Herr Risch hat gesagt, noch eine Frage. Da ich ein Mann der Verdopplung bin, sage ich noch zwei Fragen. Ich bitte um Meldungen. Bitte schön, Ihr Name, Ihr Ort.
Schermann, München. Ich habe eine Frage, die anschließt an die Frage von Herrn Professor Dr. Resch. Sie haben angesprochen, Medikamente, die verordnet werden sollen, in ihren Nebenwirkungen vom Arzt mit dem Patienten besprochen werden. Nun ist es doch Pflicht der Pharmaindustrie, die Nebenwirkungen im Beipackzettel genau aufzulisten. Das heißt, der Patient ist informiert ohne Gespräch mit dem Arzt. Denn er kann in jedem Lexikon nachschlagen, worin dann aufgeführt ist, was diese einzelnen Nebenwirkungen bedeuten. Nun ist meine Frage, wie weit ist der Arzt befähigt, über diese Beipackzettel und über die rote Liste hinaus Bescheid zu wissen über das, was Medikamente erreichen oder nicht erreichen, beziehungsweise über die dort vorgegebene Dosierung?
Ja, Sie sprechen einen sehr wichtigen Komplex an, den ich aus Zeitgründen ausgelassen habe. Die sogenannten Beipackzettel, hier werden alle rein nur qualitativ, nicht die Inzidenzquote, alle erfassten Nebenreaktionen aufgeführt. Das geschieht aus rechtlichen Gründen. Es ist aber keine Wichtung da. Also das heißt, eine quantitative Abstufung. Und das ist die große Krux dieser Beipackzettel. Der Arzt kann aber für die Medikamente eine besondere Information anfordern. Und die großen Firmen bei uns in Deutschland stellen auch den Ärzten solche zusätzlichen Informationen zur Verfügung. Und hier sollte er unbedingt natürlich sich vorher informiert haben und mit dem Patienten darüber sprechen. Denn eines ist natürlich wichtig, wie Sie gesehen haben, und aus einem Dia ist das ja auch hervorgegangen, dass die Inzidenz, also die Häufigkeit, unterschiedlich ist. Es kann sein, dass beispielsweise ein Präparat eine Magen-Darm-Unverträglichkeit bei jedem zweiten macht, dass aber eine ganz seltene Reaktion, ein schwerer anaphylaktischer Schock mit einer Inzidenz von 1 zu einer Million oder 1 zu 500.000 eintreten. Aber alles steht natürlich im Beipackzettel unter der gleichen qualitativ eingerückten Vorgabe. Und hier, das ist die große Krux, das wird ja auch den Arzneimittelherstellern immer wieder angelastet, dass sie hier eine Information geben, die der Patient so schlecht beurteilen kann. Ich weiß nicht, ob Sie mit der Beantwortung zufrieden sind. Meine Meinung ist, es sollte eine differenziertere Darstellung sein, wenn wir überhaupt so etwas machen. In Amerika gibt es keine Beipackzettel in den USA. Auf der anderen Seite sollte der Arzt sich natürlich die Mühe nehmen, die differenzierten Angaben der Hersteller sich genau anzusehen und dann hier mit dem Patienten darüber sprechen, wenn er es in dieser ausführlichen Form wünscht.
Ich kann Herrn Professor Freund nur zustimmen und ich kann Ihnen Folgendes sagen. Die Beipackzettel haben nach dem Urteil des Vorsitzenden der Deutschen Arzneimittelkommission dazu geführt, dass sie entweder ignoriert werden oder dass die Patienten überhaupt nichts mehr zu sich nehmen.
Ja.
Noch eine Frage.
Dahin. Ist es richtig, dass bei Arthrosen des Bewegungsapparates es bereits ein Mittel gibt, das man mit Injektionen in die Gelenke gibt, dass dann die Arthrosen sich wieder rückbilden und dass eine Regeneration des Bewegungsapparates eintritt?
Ich glaube, Sie knüpfen hier an ein Präparat, das als Peroxynorm im Handel ist und das ein bestimmtes Ferment enthält, eine Superoxid-Dismutase. Ist es das Medikament? Ich weiß nicht. Es gibt natürlich nun verschiedene Medikamente, aber durch das Medikament will man erreichen, dass eben ein bestimmtes Molekül, nämlich der Sauerstoff, der naszierende Sauerstoff, zur Verfügung gestellt wird und hier eine Regeneration in dieser Form in Gang kommt. Aber man muss dazu sagen, dass die Therapieerfolge außerordentlich unterschiedlich sind, weil natürlich in diesen Arthrosen auch der gesamte Stoffwechsel im Knorpel eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und sind hier bestimmte Zellen in ihrer Funktion nicht mehr vorhanden oder die Funktion eingestellt, dann können sie natürlich angebotene Stoffe nicht mehr verwerten.